Dann mache ich noch bei mir die Tür zu und dann geht's los. Wir fangen jetzt an mit dem Podcast. Haltet ihr ihr's Maul, ha? Gut, nicht reinkommen. Wir zeigen uns heute unsere Geschlechtsteile. Danke.
Ich musste echt lachen. Ich mag eigentlich so komischen, so eine Art was ist denn das? Egal, aber ich musste gerade sehr lachen, wie du gesagt hast, wir zeigen uns heute unsere Geschlechtsteile.
Ja, sicher. Also, los! Aber ganz schön, du.
So wie ich deine Mutter. Trash Talk. Und da sind wir auch schon beim Thema.
No gleich. Way. Meine Mutter würde dich erstmal mit Yoga fertig machen.
Oh.
Meine Mutter macht nichts ohne Yoga. Da wärst du viel zu ungeduldig. Ich habe schöne Aufnahmen von meiner Mutter, wie sie in Südtirol auf dem Balkon des Bauernhofs.
Setze die Anfänge mit, ich habe schöne Aufnahmen von meiner Mutter. Die will ich eigentlich nie.
Meine Mutter war eine sehr attraktive Frau.
Die dann auch von so einer Dirty-Lache. War. Meine Mutter auch übrigens.
Ja, und ich fand es immer, also mich hat es immer geärgert, dass meine Mutter
immer geil gemacht.
Nee, an den FKK-Strand gegangen ist, weil ich immer gedacht habe, das Ossis. Gibt's doch gar nicht. Zieh dich
die
an.
Männer. Ach, du warst so einer von den Jungs, die eifersüchtig sind auf die Männer, die ihre Mutter angeilen?
Nee. Also, es hat sich eigentlich keiner getraut, meine Mutter irgendwie anzumachen, weil mein Vater, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, dann doch einen einschlägigen Ruf genoss. Und jeder wusste im Endeffekt.
Schlägertyp oder was?
Brutal. Habe ich doch schon mal erzählt.
Nein, kann ich mich nicht erinnern. Also, vielleicht Alzheimer und so.
Okay, immer also,
gut für
aber
eine zweite Geschichte.
Es gibt die Geschichte, die gefühlt habe ich die schon in jedem Podcast erzählt, den ich bislang angefangen habe. Also als ich geboren wurde, war mein Vater auch im Krankenhaus, aber weil er mit seinem Bruder dorthin musste, meinem Vater, seinem Bruder, wurde ein Messer durch die Hand gerammt. Und während Aua. Meine Mutter ein Kind gebar, saß mein
Baut
Vater...
Baut dein Vater Scheiße mit seinem Bruder.
Ja, und eine Woche später, da gibt es dann auch noch so eine Geschichte, jetzt weiß ich aber nicht genau, welcher Boxer das war, auf jeden Fall... Mein Vater, der hatte mehrere Brüder, insgesamt fünf, ja, und die waren so, ja, ich sag mal so, die, das war schon der Schlägertrupp, könnte man sagen, so, von diesem
was,
Ort.
Was für Verhältnis, mit was für Leuten nehme ich hier auf?
Ja, wo sie da halt gelebt haben, und ich war eine Woche alt, und die Geschichte erzählt meine Mutter auch immer wieder gerne. Nein, das ist natürlich Quatsch, jetzt verwechsel ich da nämlich ein paar Sachen. Das kann, also das muss davor gewesen sein, so war es. Das muss davor gewesen sein. Ich war noch nicht auf der Welt. Und dann war es so, dass, und jetzt kommen wir zu dem Thema, meine Mutter wird angemacht. Hat ein Boxer, ein DDR-bekannter Boxer, muss man sagen, versucht, meine Mutter anzugraben.
Und dann hat dein Vater immer mal gezeigt, was eine echte Hake ist.
Ja, Boxer heißt ja nicht gleich, also
das. Ey, ich finde es so komisch, diese Logik, ist es nicht so, wenn man so ein Typ ist, ja, dass jemand, der jetzt, also ich versetze mich jetzt mal da rein, dass ich irgendwo bin mit Alexi und jemand baggert Alexi an, dass ich dann den Typen zusammenschlag, da ist dann nicht mein Mindset so, dass ich denke, hätte ich das nicht verhindert? Also, weißt du, nach dem Motto, ich habe ihn zusammengeschlagen, sonst wäre die mit ihm weggegangen. Also,
nein, du darfst da überhaupt keine Logik walten lassen. Das ist, ja,
das musst du mir dazu nicht sagen, dass das jeglicher Logik entbehrt.
Ich weiß nicht, er war halt früher so und er war, was heißt früher, er war lange Zeit so, bis ihn dann so ein Stück weit die Kräfte verließen.
Ist er zu alt, um sich
zu schlagen? Genau. Ja, aber wirklich lange so. Also nein, er hat sich...
Hat er dir denn dann auch wahrscheinlich schon auch ab und zu mal eine gewichst, oder?
Na, nicht, also nicht so, dass ich von einem schweren Niederschlag sprechen müsste. Aber ich
nein,
hab
aber so eine,
ich hab, ich hab
eine
mal, ich wurde gelangt, mal mit
so ein Erniedrigungsklatscher. Mit dem Gürtel, okay.
Mit dem Gürtel wurde ich einmal eingenordet.
Das hatten wir heute Mittag schon beim Happy Day über Misshandlung durch die Eltern.
Ja,
aber ja, wir haben es nicht so empfunden, alle nicht so. Wir
ich habe zweimal, ja, ich wurde zweimal mit dem Gürtel eingenordet, muss ich sagen. Einmal, da war ich noch aus heutiger Sicht viel zu jung dafür. Das war mit Ja, das, da muss ich so 9 gewesen sein oder so. Okay. Und da ging es darum, vor allen Dingen, das war so unfair. Also, ich glaube, mich belastet es nicht. Ich sage deswegen, ich glaube, weil man weiß ja immer nie, wie sich das dann später mal zeigt. Aber es war halt so unfair, weil ich war mit unserem Hund unterwegs, ja. Und auf einmal, und es war wirklich so, wie ich es jetzt hier erzähle, auf einmal geht der Hund auf mich los. Also mehr oder weniger aus dem Nichts geht der Hund auf mich los. Ich habe den nirgendwo angebunden, ich habe ihn nicht irgendwie getreten oder ich habe eigentlich nichts gemacht, außer dass ich mit dem Hund in einem Park spazieren musste, muss man sagen. Vielleicht hatte ich auch keinen Bock, aber ich habe jetzt nicht irgendwas gemacht mit dem Hund, der geht auf mich los und beißt mich sogar, so dass ich Wunden habe. Und dann hieß es später, wurde meinem Vater zugetragen, ich hätte den Hund an ein Karussell gebunden. Also weißt du, kennst ja auf dem Spielplatz diese...
Aber warum sagt das jemand?
Keine Ahnung. Und deswegen wäre der Hund ausgeflippt. So, und nachdem ich jetzt schon vom Hund attackiert wurde, kam dann später mein Vater nach Hause und hat mich mit dem Gürtel verprügelt, weil ich diesen Hund angeblich da angebunden hätte und danach behauptet habe, der Hund wäre einfach so auf mich.
Ist natürlich auch ganz ehrlich gesagt, also jetzt die Prügelstrafe hast du natürlich nicht verdient. Ja, das müssen wir gleich mal vorausschicken. Aber so rein vom, wenn ich jetzt Richter wäre und da kommt so einer an, ja, und ich bin der Hund der Familie, der hat mich auf einmal beim Gassigehen angefallen und dann höre ich, kommt einer an und sagt, der hat den Hund irgendwann ein Karussell gebunden, dann würde ich denken, aha.
Ja.
Aber ey, ich bin...
Ich würde erstmal drüber reden mit dem Betroffenen.
Ja, natürlich.
Das wäre mein Vorschlag.
Ja. Und du hast ihm eine dreckige Lüge aufgetischt.
Nein, es war tatsächlich keine Lüge. Nee, das Ding war halt, der Hund ist jetzt, wenn du den gesehen hättest, da würdest du auch nicht glauben, dass man da groß Angst haben muss. Also es ist eigentlich ein mittelgroßer Hund, würde ich sagen, Mischling, aber wirklich eigentlich ein lieber Hund. Und ich habe eigentlich auch nie ein
Problem gehabt. Ja, aber das ist bei unserem Hund auch so. Der, wenn der aufgeregt ist und der geht mit unserem jüngsten Gassi, dann nimmt der die Leine ins Maul und zieht so und dann fängt er an zu knurren und der kam schon mit einer zerrissenen Hose angebissen an.
Dann hast du aber auch einen Gürtel rausgeholt.
Mein Hund ist ja auch von den Straßen Rumäniens, von daher, der ist einfach mit anderen Wassern gewaschen, aber wir arbeiten gerade dran. Ich komme... Gar nicht Moment, so lange her.
Jetzt habe ich hier gerade meine Jugend ausgebreitet, da gehst du drüber aber hinweg.
Scheinbar als zum 15. Mal. Nein, ich finde es total
noch
kacke.
Ich muss gerade vom zweiten Mal erzählen, wo ich mich dann zum ersten Mal gewehrt habe. Aber gut, dann erzähl so doch von deiner Appetitlosigkeit.
Appetitlosigkeit?
Ich dachte, darauf wolltest du jetzt hinaus. Nö, weil du vorhin gesagt hast, du hast noch gar nichts
gegessen. Erzähl mal, hey, es gibt keine größere Diva wie dich, mit der ich jemals gebrochen habe. Du redest, wenn man einmal irgendwie dann nicht, oh, macht du das ja, dann bist du eingeschnappt und sauer. Also, dann erzähl jetzt bitte. Nee,
jetzt
unbedingt
bin ich nicht mehr.
Jetzt was? Mal, das ist das, was ich meinte mit Diva.
Nee, jetzt will ich mal.
Aber du hast wirklich zurückgehauen, deinen Vater? Du hast die Hand gegen deinen Vater. Nee,
da gehe ich überhaupt nicht drauf ein. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich in einem anderen Podcast. So.
Hast du doch schon in einem Podcast erzählt.
Ja, da starte ich nochmal extra 9.
ich will es aber trotzdem hören, aber ich gebe dir jetzt erstmal.
Ja, ich schicke dir dann den Link.
Beleidigt sein. Zu was?
Zu dem Podcast.
Ich habe gedacht, zu der Schlägerei.
Ach so, vielleicht ist die auch auf Worldstar, ja, das kann sein.
Ich habe noch immer komplett einen halbtaube Gesichtshälfte eigentlich, Kopfhälfte. Sogar mein Ohr ist noch taub. Es ist total seltsam, sich in ein taubes Ohr ein Ohrstöpsel zu stecken, weil ich gerade bei einer Wurzelbehandlung war, wo er vorher schon gesagt hat, es wird kompliziert, vielleicht müssen wir den Zahn sogar ziehen. Und zum zweiten Mal in meinem Leben ist die Feile abgebrochen bei einer Wurzelbehandlung, konnte nicht mehr rausgeholt werden und ist mit einzementiert worden.
Die Feile? Dieses Plättchen, was man so zwischen die Zähne dann, wie sagt man?
Nein, bei einer Wurzelkanalbehandlung wird ja der Nerv aus der Wurzel, aus dem Wurzelkanal herausgefeilt.
Ja, aber schon mit so einem Bohrer-Ding da. Keine Ahnung, wie das
funktioniert. Ja, es gibt, man macht es mit zwei Sachen. Es gibt einmal mit der Hand, machen sie es so, und dann hat aber auch noch.
Jetzt gibt es hier technische Schwierigkeiten. Man hört den Herrn Jordan nicht mehr. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass mal wieder beim Herrn Jordan irgendwie. Irgendwas ist beim Herrn Jordan wieder schiefgegangen. Philipp, was ist da los? Das gibt es doch gar nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Was ist denn da los bei dir?
Ja, ich habe nichts gemacht. Bei mir ist gar nichts los. Bei mir, mein Internet funktioniert bestens.
Das muss also das muss ich direkt nutzen. Es liegt an euch, liebe Hörer. Ja, also wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dass auch wir hier im Entwicklungsland Deutschland, respektive Holland, einfach mal ein vernünftiges Internet uns leisten können, dann werdet Patreon-Spender. Geht einfach auf patreon.com und spendet. Ich kenne unsere Adresse nicht, aber das macht nichts. Das findet ihr von allein irgendwie. Ja.
Aber es ist ein ekelhaftes Gefühl, wenn ich das noch sagen darf, weil ich auch wenn man trinkt, hat man echt das Gefühl, es läuft einem so aus dem Mundwinkel raus, weil man ja nicht spürt, dass man die Lippe um die Flasche schürzt, mein Freund. Nein, aber ich habe da jetzt auf jeden Fall so ein Bohrerteil und ich bin gespannt, wenn jetzt irgendwann die Wirkung nachlässt, wie ich mich dann fühle. Aber da der Nerv draußen ist, ist eigentlich eine Wurzelkanalbehandlung nicht so schlimm. Wenn Leute immer sagen, oh, ich hätte lieber eine Wurzelkanalbehandlung, es gibt ja sogar so den Root Canal Spruch im Englischen, finde ich immer ein bisschen bescheuert, weil ich finde zum Beispiel ein tiefes Loch bohren, wo man nah an den Nerv kommt, ist finde ich wesentlich trickier, weil da kann es sein, dass man dann, wenn die Spritze loslässt, so diesen Moment hat, wo auf einmal so reinschießt in den Nerv. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und das finde ich ekelhaft, weil wenn der Nerv draußen ist, it's all good.
Also was mich natürlich beim Zahnarzt grundsätzlich immer fasziniert, ist wirklich, ich sag mal, die Bereitschaft, sich selbst zu quälen als Zahnarzt. Also ich stelle mir das wirklich...
Sich selbst? Warum, der quält sich doch nicht
selbst? Naja, du guckst da die ganze Zeit in so abgefaulte Münder. Also das ist schon auch eine gewisse Selbstqual, glaube ich. Also das musst du schon unbedingt wollen. Also jetzt stell dir doch mal vor, du stehst morgens auf, isst dein Brötchen, trinkst einen Kaffee und weißt genau, um 8 kommt der Herr Müller mit seinen 2 Stumpen und möchte jetzt den letzten Zahn auch noch irgendwie... entfernt haben. Das muss man schon unbedingt wollen, glaube ich. Also das ist schon... Jo, also ich könnte es nicht. Ich finde es schon münder...
Ja, aber guck mal, es gibt ja auch Leute, die so Gastrologen, oder wie nennt man das, die so zum Beispiel fürs Arschloch zuständig sind, die
ja,
Ärzte. Urologen.
Proktologen sind das, Herr Jordan.
Proktologen, genau. Aber Urologen zum Beispiel, die gucken sich die ganze Zeit irgendwelche verschimmelten Pimmel an, da hast du auch keinen Bock drauf.
Ja, aber also das ist was Externes. Also gut, klar, das kann auch intern werden, aber so ein Mund ist für mich schon, das ist für mich fast ekliger als so ein Penis. Also ich glaube, ich würde lieber...
Also du würdest lieber einem blasen, als mit einem Mann zu quitschen. Wir müssen sowieso noch über deine Unsicherheiten reden. Ich habe so rosane Socken. Das kannst du gleich sagen. Da hat ein Hörer von uns gesagt, boah, da hätte Ricky aber Probleme, diese Socken anzuziehen. Was er aber nicht gesehen hat, was ich da noch ausvergrößert habe und ein Foto von hinten gezeigt habe, ist, dass diese knallpinken Socken auf der linken Seite ein offenes Auge hinten drauf haben.
Das hast du mir doch letzte Woche schon erzählt.
Und auf der rechten Seite so ein zugekniffenes. Ja, aber das hat der Hörer erst gesehen.
Ach so.
Jetzt.
Ja, mir ist das aufgefallen.
Was hast du noch?
Aber das ist jetzt nicht irgendwie, ich möchte mich da gar nicht drüber lustig machen, ich will es nur mal wissen.
Du machst dich selber mehr lächerlich, durch deine komischen...
Aber ich habe doch schon mal gesagt, dass, ja guck mal, das ist jetzt aber auch gemein. Ich weiß doch, dass das Problem bei mir liegt, aber ich versuche es ja mit dir hier nur offen zu besprechen.
Wenn du mich lächerlich sagst, wenn du sagst, ich bin lächerlich, dann schieße ich natürlich sofort scharf zurück.
Ja, deswegen habe ich extra gesagt, du sollst es nicht falsch auffassen, ich will dich jetzt hier nicht lächerlich machen, ganz im
Nein,
Gegenteil.
Nein, das tue ich auch nicht.
Pass mal auf, ich frage mich, ob das mit deinen Brillen, also / Sonnenbrillen, ist es Absicht oder gefallen dir wirklich alle Brillen, die du trägst? Also willst du damit auch so für einen Hingucker sorgen? Also vielleicht gehe ich mal ganz genau darauf ein.
Ich hoffe doch nicht, dass du über meine Gooder-Sonnenbrille, die ich beim Laufen anhatte, sprichst.
Nein, ich meinte die du bei so einem Instagram-Live-Video aufhattest, diese Lady Gaga-artige Brille. Dieser Kasten, den du da aufgesetzt hast, so eine schwarze.
Warte mal kurz, welches Instagram? Also ich habe ja die Kazelle-Brille, aber die habe ich zwei Jahre lang.
Das ist eine ganz dicke oben und relativ breite Brille.
Oben dick und unten hell, die habe ich jetzt mit der Tascha jetzt am Freitag, meinst du?
Ja, das kann schon sein, dass es Freitag war.
Ja, die ist sicher grenzwertig. Da muss man, aber die finde ich ganz okay. Aber ich habe auch selber, falls du es von Anfang oder falls du es nochmal anguckst, ich habe diese rumliegen sehen, habe gedacht, ey, die war viel zu teuer. Also ich habe dafür ja eigentlich nur Naturalien bezahlt, nämlich mit einem Graffiti. Aber die war viel zu teuer, ist nämlich so eine Designerbrille, um sie nicht auch mal wieder anzuziehen. Aber das ist nicht meine dickste Brille, die Kazell, die ich auf meinem. Du hast mein Buch? Hast du mein Buch eigentlich?
Nee, ne? Jetzt geht das wieder los. Ja,
ich. Okay, hab's. Du hast es nicht.
Ich hab's.
Okay, aber da habe ich ja im Einband. Hast du es nicht?
Nein.
Ja, aber guck mal, warte kurz, habe ich es hier? Guck mal, da kann ich dir zeigen, weil da die ist noch dicker eigentlich, die Brille hier.
Ja, aber die finde ich nicht so schlimm. Also die finde ich eigentlich ganz cool.
Nein, aber ich weiß, was du sagst. Sie hat ein komisches Design, diese Brille. Deswegen ziehe ich es auch nicht so oft an.
Die sieht halt eher so aus, als ob du damit irgendwie so ein Statement setzen möchtest oder so. Also, ich kann dir das gar nicht glauben, dass du mit der jetzt zum Beispiel einkaufen gehen würdest. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber du würdest es wahrscheinlich machen. Es würde dich überhaupt nicht stören.
Ob deine Unsicherheiten so weit gehen, dass du, wenn ich diese Brille an hätte, ob du mit mir zusammen einkaufen gehen würdest?
Ja, bei dir halt dann, aber nicht hier bei mir.
Jetzt echt?
Also wenn ich
also ich fühle mich null gedisst. Ich finde es einfach nur hochspannend.
Nein, ich würde mit dir da.
Ich stell mir gerade vor.
Ich mit der Ernie-Mütze und der Brille.
Oh was, Gott. Ich stell mir vor, wirklich wie ich mit dir, ja, also so wie ich sonst einkaufen gehe. Ja, so gehe ich jetzt mit dir bei uns hier in Rewe, wo ich dann doch den einen oder anderen kenne. Mhm. Und das stelle ich mir gerade vor.
Wärst du nicht ein bisschen stolz, dich mit Philipp Jordan zeigen zu dürfen?
Ja, natürlich. Deswegen würde ich ja überhaupt erst mitgehen. Nee, aber ich glaube, dass der ein oder andere direkt denken würde, ich weiß nicht, ich nehme hier irgendwie einen Prank auf oder irgendwas. Also die würden nicht glauben, dass das gerade ernst gemeint ist.
Ey, das ist so übertrieben. Als ob so eine fucking Ernie-Mütze ein Statement ist oder so.
Nein, krass ist. Aber die kennt, guck mal, du kennst doch Leute so bei dir und du weißt ungefähr, wo du die hinstecken musst. Und da wäre das einfach ein Hingucker, wenn jetzt plötzlich der Ricky mit jemandem um die Ecke kommt, der eine Ernie-Mütze trägt und so eine breite Brille, sag ich jetzt mal. Da würden erstmal alle denken, was geht denn hier ab? Also die würden jetzt nicht sagen, ja klar, ist der Ricky mit
vielleicht würden die denken, oh ja, das ist ein bisschen ein speziellerer Typ. Aber die, was geht denn hier ab, finde ich schon wieder so. Also ich fühle mich da null gedisst, ganz ehrlich.
Ich meine doch gar nicht so. Und ich weiß auch, wie gesagt, ich weiß ja auch, dass das meine Unsicherheiten sind, mit denen ich irgendwie klarkommen muss. Ich suche das Problem schon bei mir, keine Sorge. Also es ist jetzt wirklich nicht so, weil es gibt ja auch so Leute, die dann der Meinung sind, dass es alles Schwachköpfe sind, ja, die so rumlaufen und die irgendwie einem gewissen Klischee nicht entsprechen. So bin ich überhaupt nicht. Ich bewundere das sogar, wenn man sein Ding so durchzieht, aber ich kann nur für mich sagen, ich habe irgendwie nicht den Mut, mich dann manchmal da auch etwas weiter rauszuwagen, sag ich jetzt mal. Ich hab mir mal Sneakers geholt von Nike, und zwar Air Force in so einem Neongelb. Ja, fand ich mega geil. Da habe ich mir die geholt und fand, also ich war super stolz.
Geil, lass uns über Fashion Fails reden, das finde ich ein gutes Thema.
Ja, und dann habe ich die angezogen in Berlin, das weiß ich noch. Da fand ich es immer noch cool. Aber als ich es dann hier auf, wie sag mal, so fast auf dem Dorf anhatte, also es ist halt dann irgendwie komisch gewesen. Also weil jeder hat auf die Schuhe geguckt und ich wusste es nicht richtig einzuordnen, ob das so ein Ding ist, so, na guck mal, der Opi hat sich jetzt auch noch mal bunte Schuhe geholt. Oder war das jetzt eher so, nee, aber die Schuhe sind ja cool. Und deswegen habe ich die danach nie wieder angezogen. Seitdem sind die
bei mir, also ich habe schon sehr früh auch so frisurenmäßig mich sehr weit rausgedehnt. Ich kann mich gut erinnern, wie manchmal meine Mutter meinen Vater so anguckt, guck dir mal, wie der aussieht. Und mein Vater hat dann immer nur gesagt, ja, er muss doch rumlaufen wie ein Idiot. Und ich weiß nicht, es klingt jetzt total falsch vielleicht, ja. Ich sag's aber trotzdem, weil ich es damals einfach so empfunden habe. Ich habe gemerkt, du kannst, und das habe ich vielleicht auch ein bisschen durch die Amis, mit denen ich abgehangen bin, gelernt, du kannst machen, was du willst, wenn du entsprechend selbstbewusst rüberkommst.
Es liegt jetzt nicht. Jetzt bist du wieder da.
Ja.
Ich kann dir nicht sagen, also was liegt, aber mach mal Folgendes. Drück mal bei dir auf Record.
Ich glaube, es ist wieder.
Drück mal bei dir auf Record, damit ich wenigstens das dann reinschneiden kann. Und dann tue ich nur so, als ob ich dir zuhören würde.
Okay. Also.
Du hast bei den Amis.
Nein, ich habe irgendwann gemerkt, wenn du selbstbewusst bist, kannst du anziehen, was du willst. Ich hatte auch mal an so einem Schlüsselanhänger, an so einem Schlüsselband eine Klopapierrolle hängen, bin damit durch die Stadt gelaufen, zum Beispiel. Und ich habe gemerkt, also ich zum Beispiel, ich gebe dem Beispiel, früher gab es in Deutschland kaum Leute, die Baseballmützen anhatten. Weil es gab kaum Baseballmützen. Es gab vielleicht mal vom LBS so eine orangene Cappy mit so einem Plastikding vorne. Aber wenn, dann hat niemand, und das kann man sich inzwischen nicht mehr vorstellen, aber es war wirklich so, niemand die Baseballmütze falsch rum angezogen. Und das zu machen, war schon so, dass die Hälfte deiner Kumpels sich totgelacht haben. Oh Gott, du hast die Baseballmütze falsch rum an. Und das habe ich gemacht. Und ich habe auch Golfcaps falsch rum und doppelt falsch rum, also mit dem Schirm nach oben zum Beispiel getragen und halb schräg nach hinten. I don't give a shit. Ich habe es immer gemacht und ich habe gemerkt, wenn man es entsprechend delivert, dann wird das Lächerlichste trotzdem cool. Und das ist irgendwie in mir geblieben. Deswegen, wenn ich was cool finde, I don't give a shit. Aber auch ich habe Fashion Fails, wo ich irgendwann mich überhaupt nicht mehr drin gesehen habe. Aber es war nicht so, weil mich andere, sondern weil ich selber mich gesehen habe und gedacht habe, okay, das bist gar nicht du. Ich habe einmal mir zum Beispiel Biker-Schuhe gekauft. Ich weiß noch, dass Tico, der nicht Tico war, Tico heißt kleiner auf Brasilianisch, der die volle Geschoss war, dass der gesagt hat, du siehst aus wie ein Dab. So hat er übrigens geredet, weil ich noch ein Preisschild unten auf der Sohle hatte und es nicht gemerkt habe und er es sofort gemerkt hat. Ich habe mir diese Biker, weißt du, welche Schuhe, die so wie so Cowboy-Schuhe, die vorne so abgeflacht, also so stumpf sind anstatt spitz.
Ach so, ja, doch, die
kenne ich auch noch, ja. Solche Schuhe habe ich mir geholt und die habe ich, glaube ich, zweimal angehabt und danach habe ich irgendwie die nicht mehr gefühlt und habe gedacht, du bist einfach nicht der Typ mit hohen Hacken.
Ich habe immer eine,
Der letzte Fashion-Fail, den ich hatte, war, das war so eine kurze In-Phase und ich habe gedacht, ich muss es mir auch holen, irgendwie, weil ich die Schuhe cool fand. Irgendwie sah das cool aus, aber da habe ich auch recht schnell gemerkt, so, nee, es passt doch nicht zu dir, waren diese komischen Formel-1-Schuhe von Puma. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche.
Ja, ich weiß. Es gab auch von Goodyear welche. Also, die kenne ich auch noch. Das ist, das
ist. Und ich bin Formel-1-Hater übrigens. Nee, überhaupt nicht, aber ich bin kein typischer Formel-1. Also, ich würde nie im Leben, und es hat nichts mit Schämen zu tun, einfach weil ich es nicht fühle, Michael Schumacher-T-Shirt oder sowas anziehen.
Ich hab so ein Stück weit die Befürchtung gehabt, dass jetzt sowas kommt wie: Ja, ich habe mir dann mal, es war so ein bisschen in Etadi-Sachen gekauft. Das ist auch sowas. Also, jetzt lache ich wieder drüber. Eigentlich ist es gemein, weil, wenn es jemandem gefällt, okay, aber. Eigentlich musst du ja schon auch, wenn du dir was kaufst, so ein Stück weit das Klischee mit einrechnen, finde ich. Also, was ich meine, du kannst jetzt eigentlich nichts von Ed Hardy dir kaufen und davon ausgehen, dass man darüber hinweg sieht, dass es Ed Hardy ist. Also, was kann
er sagen? Was ist so an? Ich gucke es mir gerade an. Ich wollte nur wissen, ob es der ist, dieser Tattoo-Design-Typ ist es, ne?
Aber ja, genau. Da gibt es ja diese typischen Ed Hardy.
Findest du das so viel schlimmer als so ein UFC-Shirt? Übrigens, ich möchte noch mal mehr Kulpan ein bisschen. Ich habe letztens mich dabei ertappt, wie ich nach einem UFC-Shirt gesucht habe, weil ich irgendwie Bock hatte. Aber die sind alle so übertrieben. Ich habe eins gefunden und das habe ich dann irgendwann später nicht mehr wiedergefunden. Es war so weinrot mit einem recht kleinen UFC-Logo. Aber die UFC-Logos, die sind immer so riesengroß da drauf.
Ja.
Du musst dir einen neuen Internetanschluss kaufen.
Nein, es liegt nicht am Internet. Es muss irgendwas anderes gerade sein. Ich weiß aber nicht, an was es liegt. Internet haben wir.
Vielleicht hast du auch nur einen Wackler. Bist du sicher, dass du mich nicht aufnimmst?
Ich nehme dich auf.
Nein, aber, also siehst du Ausschlag bei mir? Und
ja, dass du's, ist alles da. Okay, kurz noch mal zu dieser Ed Hardy-Geschichte. Da muss ich was dazu sagen. Also, es ist ja eher so, dass wenn du Leute siehst, die Ed Hardy tragen und dich mit denen unterhältst, dass du dann eigentlich erst irgendwie so die Ed Hardy-Träger in eine Schublade steckst. Also, es fällt dir halt auf, dass es oft so, ich sag mal, 40- bis 60-jährige Männer sind, leicht angefettelt, sage ich jetzt mal.
Mit so einer Leggings-Jeanshose.
Das kommt noch mit dazu. Am besten mit so einer Dreiviertel-Jeans, genau, eng anliegend, stonewashed oder so, oder halt so verwaschen. Und am besten auch noch so ein paar Risse in den Oberschenkeln. Das ist genau der Style, absolut richtig. Dazu dann ganz wichtig.
Oh, ich sehe gerade, wer Ed Hardy anhat. Aus deinem Metier.
Ja, natürlich, da gibt es genügend
Leute. Stefan Effenberg.
Ach, da. aus, also dann kommst du mit Stefan Effenberg. Das ja, also das geht
du
ja gar
nicht.
Du hast
einen Fußball-Podcast, der erfolgreich ist. Stefan Effenberg ist doch kein Handballer. Also von
ja,
daher,
aber Stefan Effenberg, ich weiß gar nicht, mit was ich das vergleichen soll jetzt hier gerade.
Das ist der unsympathischste Mensch, den also es gibt, glaube ich, ja, oder?
Die letzte Pfeife, wer sich einen Tiger hinten in den Kopf rein rasieren lässt, als erwachsener Mann, da weiß er eigentlich Bescheid. Da ist Ed Hardy eigentlich noch nicht mal das Schlimmste, würde ich fast aber, sagen.
Jetzt, halt. Was, Tiger in den Kopf rein rasieren als erwachsener Mann? Ich bin, du, ich glaube, ja,
gib doch einfach, gib bei Google ein, Stefan Effenberg Tiger Frisur. So, dann siehst du, wie sich Stefan Effenberg, ich weiß nicht, ich glaube, es war Ende der 90er, so einen Tiger hinten hat reinrasieren lassen.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
Ich bin echt kein Freund von, das darfst du nicht machen, weil du bist zu alt.
Guck's dir einfach mal an.
Aber den hat er nicht sich reinrasieren lassen, den hat er gefärbt.
Naja, man musste wahrscheinlich.
Ach, ich finde das völlig cool. Ich finde es sehr lustig. Vor allem. Das sieht ja super geil aus. Ich finde, das ist richtig süß.
Ja, klar.
Ich finde Stefan.
Ey, aber ich muss das mit Ed Hardy ja nochmal ganz kurz abschließen. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Also,
alle unsere Hörer und 90% deiner Hörer, die du hier mit hergeschleift hast, sind jetzt sauer auf dich.
Kann ich mir nicht vorstellen. Denn es ist ja nun wirklich so, dass das jetzt natürlich nicht jeder, der Ed Hardy trägt, in dieses Schema reinpasst. Aber das ist so, dass, ja, wenn man im Fernsehen jemanden sieht mit Ed Hardy-Sachen, dann stimmen meistens die Attribute, die ich gerade aufgezählt habe, zum Beispiel, dass die Haare dann noch relativ lang sind, am besten noch gefärbt, so blonde Strähnen, gerne natürlich auch Solarium gebräunt.
War ganz schlimm.
Sag mal so, von der politischen Ausrichtung eher Mitte bis rechts. So, das okay. Ist mein Bild, das ich von einem Ed Hardy-Shirt-Träger habe.
Ich muss was gestehen, Ricky.
Trotzdem war es mal mega in, ja, gestehe. Ich bin total irritiert von unseren Tonproblemen.
Du bist zur Sprache gekommen heute im Happy Day Podcast.
Oh, jetzt geht's los.
Und zwar hatten wir es über, und da würde ich dir die Frage auch mal gerne stellen, es kann ja eine komplett andere Dynamik nehmen. Ich gucke mir gerade auf Netflix mit Alexi die Serie One an, oder The One. Und das ist in einer Welt, also ganz normale Welt, ganz normal England, alles normal. Aber es gibt eine Firma, da kannst du deine DNA, also so Haarsträhne hingeben, dann kommst du in eine Datenbank und sie finden das perfekte Match für dich. Also es gibt auf der Welt eine Person, mit der du DNA-mäßig perfekt matcht, die sich nicht dagegen wehren kann, die sich sofort in dich verliebt und ihr seid perfekt füreinander geschaffen. Die perfekte Partnerschaft. Sie haben das bei Ameisen entdeckt und so weiter. Und dann haben wir überlegt, würden wir das einfach nur aus Interesse machen? Weil eine macht es heimlich von ihrem Mann, um die Frau zu sehen, die sein perfektes Match ist. In dieser Parallelwelt, in der diese Serie spielt, gibt es ganz viele Scheidungen wegen diesem Matching und so. Und dann habe ich erzählt, dass das gefährliches Spiel mit Feuer ist. Und dann habe ich erzählt, dass du, was du ja auch nicht verheimlicht hast, eine Zeit lang mit dem Wissen deiner Frau aber auf Tinder rumgetindert hast, aber ohne zu tindern mit dem Pillermann, sondern einfach nur um zu sehen, einfach aus Spaß, einfach so mal zu gucken,
das war nicht nur ich, sondern noch jemand anders und wir haben uns die Tindergärtner genannt.
Die Tindergärtner, aber das ist nicht deine Wortschöpfung, oder?
Damals schon. Warum gibt es die jetzt noch bei jemand anderem?
Ich könnte mir, pass mal auf,
die Tindergärtner haben wir damals bei WhatsApp dann eine Folge genannt, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir da gesammelt haben. Das war so 2012, 2013 oder 14. Ich weiß
krass,
nicht
mehr genau. Es kommen 1000 Kindergärtner links, also wahrscheinlich hast du recht. Erziehung, Umschulung. Die Tindergärtner finde ich so gut, dass wir fast eigentlich den Podcast hier umbenennen müssen. grandiose Wortschöpfung. Aber würdest du, wenn es das gäbe und du wüsstest irgendwo, vielleicht, also du kriegst dann ein Foto, vielleicht, also ich habe es so gemacht, weil man muss ja dann nicht gleich Kontakt aufnehmen, aber ich habe mir gesagt, wenn es das ist, dann die Person, die eigentlich dein perfektes Match wäre, wo du ultra glücklich wärst, alles würde passen wie eine Eins, ihr würdet euch perfekt ergänzen, ihr seid füreinander gemacht. Wärst du neugierig genug?
Wann wäre der Zeitpunkt, wo ich die Möglichkeit hätte, diese Haarprobe einzuschicken? Jetzt gerade? Also jetzt in dem Moment, wo meine Tochter...
Genau, jetzt okay. In dieser, jetzt in der Realität.
Nee, da würde ich würde es einfach nicht machen.
Wir haben auch gesagt, wie neugierig, wenn dann um dich rum auf einmal alle, und es ist der volle Trend, es gab Millionen Matches und die ganze Welt hat sich verändert durch den Scheiß. Aber ich glaube auch, warum sollte ich eine glückliche Situation kaputt machen?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so Momente gibt, wo du darüber nachdenkst, einfach um...
Natürlich, es gibt ja immer Stress in meiner Beziehung.
Ja, genau, wo du einfach denkst, ja, da könnte ich es mir mit einfach machen und hätte den ganzen Stress nicht. Und es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es ja auch so, dass man wirklich dann auch charakterlich perfekt zueinander passt. Also jetzt nicht
genau.
Nur so.
Man ergänzt sich und liebt sich und du auch optisch alles komplett ist es deine perfekte
Gegenstück. Andererseits, das, was du jetzt beschreibst, das habe ich ja schon gefunden.
Ja, oh Gott, den schlechten Spruch haben wir auch versucht. So,
Ich sag mal so, du bist ja, also von wo willst du jetzt noch hin? Wenn du eigentlich glücklich bist in der Beziehung, ja, und dir deine Partnerin auch gefällt, und bei mir ist das der Fall, ist halt die Frage, wo willst du jetzt noch hin?
Also pass auf, ich sag dir, wo du hin willst. Erstens, deine Partnerin kommt nicht rein und sagt, hey, wie viel soll ich abnehmen? 23 Kilo. Sondern sie sagt, genau so wie du bist du sexy. Erstens, zweitens, oder sie stimuliert dich positiv. Hey, es ist echt, das können wir. Was ich damit sagen wollte, was ich auch beim Happy Day gesagt habe, ist, dass man sich unnötig Schmerz zufügt, weil man würde dann ja im Zweifelsfall sich der Chance ausgeben, dass man seine Kinder verlässt.
Nee, ich muss noch mal was anderes erfragen. Es könnte ja auch sein, dass eine Frau diesen Test macht und ich dabei rauskomme. Was ist, wenn die mich kontaktiert?
Ich glaube, man muss sich beide müssen sich aufgeben dafür, so wie bei Tinder, glaube ich auch.
Also das heißt, wenn sie jetzt eine Haarprobe einsendet...
Nee, stimmt, doch, genau, sie muss auch, du musst eine Haarprobe eingesendet haben, glaube ich, sonst
also das
kann
heißt,
sie dich ja nicht finden.
Bei ihr kommt dann zum Beispiel das Ergebnis, dass man keinen gefunden hat oder sie hat kein Match oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau,
oder wird dann der Kleinste
manchmal kommt dann nach Jahren irgendwann, man hat dein Match gefunden, inzwischen in
Ach so,
Neuguinea.
Mh. Ah ja, und jetzt wird es ja wirklich interessant. Jetzt stell dir vor, ich mache genau das mit 22. Ich mach's mit 22. Ich habe noch keine Partnerin, bin auf der Suche und sende meine Haarprobe ein. Und jetzt, 10 Jahre, 15 Jahre später, sendet die Frau ihre Haarprobe ein und es gibt das Match. Werde ich dann informiert und werde dann vor die Entscheidung gestellt, jetzt mein jetziges Leben aufzugeben und mit Frau XY weiterzuleben?
In der Serie ist es ein Riesenproblem, weil Millionen Familien auseinandergerissen wurden, Scheidungen, weil die Leute ihr Match gefunden haben. Und ich sag dir noch was, in der Serie, ein verheiratetes Paar, sie will wissen, wie sein Match aussieht, macht heimlich, schickt eine Haarprobe weg, kriegt das Ergebnis, freundet sich mit der an, die wusste nicht, auch nicht, stimmt, die wusste nicht mal selber, dass er ihr Match war. Also die hat wahrscheinlich gar nicht selber ihre Daten da eingegeben. Keine Ahnung, wieso. Aber die wusste das nicht. Und die hat dann sich mit dieser Freundin getroffen, das ist natürlich dann mit dieser Frau getroffen, die der perfekte Match von ihrem Mann war. Und das ist natürlich dann irgendwann so gekommen, dass er dann eine Geburtstagsfeier gemacht hat, eine Überraschungsfeier, und hat dann so in ihrem Telefon geguckt und gesagt, ah, mit dieser Megan hat sehr viel Kontakt, die rufe ich auch einfach mal an. Und auf der Geburtstagsfeier haben sie sich dann gesehen und hat natürlich dann gleich extrem gefunkt und hat sie voll Panik bekommen und hat diese Freundin abgesägt und hat behauptet, die wollte mich küssen und ich will keinen Kontakt mehr zu der, und dann irgendwann trifft er sie und kriegt raus, das war voll die Lüge, und dann sagt er, ich brauche jetzt erstmal, du hast mich hintergangen und bla bla bla, und weil er rausfindet, dass sie heimlich seine Daten da eingeschickt hat. Also es kann einseitig sein, es kann sein, dass dein Match sich nicht aufgegeben hat, wenn ich das richtig jetzt zusammenbaue, und dass du einfach dann praktisch siehst, oh, guck mal, meine Nachbarin, und sie weiß von nichts.
Das wäre der Hammer, also... Wenn ich mir das vorstelle.
Ist die so geil oder was? Was denn?
Ich lasse es offen.
Na.
Das ist eine dramaturgische Pause, war das jetzt gerade.
Danke.
Ja, aber es ist schon interessant, wenn es sowas gäbe, also praktisch die Möglichkeit, den perfekten Partner zu finden, ob man dann davon Gebrauch machen würde. Also das, also grundsätzlich, auch wenn man keinen Partner hat. Weil eigentlich macht es ja das auch so wieder ein Stück weit
also
aus.
Also wenn ich keinen Partner hat, warum sollte man es nicht machen?
Naja, weil ich schon auch dieses Finden und sich aufeinander einstellen auch reizvoll finden kann.
Ja, also, natürlich, da hast du völlig recht.
Weißt du, das ist recht.
Aber das müsstest du ja trotzdem. Stell dir vor, es ist zum Beispiel eine aus Russland oder so. Dann gäbe es da genügend, stehst du auf so Ostblock-Frauen? Du musst mir übrigens noch ein paar wichtige Tipps für meinen Elblauf geben. Ich laufe ja durch Dresden und Sachsen und alles.
Ja gut, Dresden ist jetzt nicht meine Hut gewesen oder so. Ich habe in Dresden
mal aufgelegt. Wittenberg, glaube ich.
Wittenberg, das ist schon eher meine Hut gewesen. Wobei, da muss ich sagen, da wohnte meine Oma oder wohnt immer noch. Ich selber komme ja aus dem schönen Bitterfeld. Das ist der Moloch der DDR. Das ist wirklich das Gebiet. Da gab es blaue und lila Wolken. Kein Scheiß, weil da die Fotoindustrie war, Orwo, Original Wolfen, und da gab es nicht irgendwelche Filter in den Schornsteinen, nee, da wurde einfach direkt das ganze Gift in den Himmel geblasen und es war wirklich so, dass es ganz viele Kinder gab mit extrem schweren Bronchitis-Erkrankungen, dieser Krupphusten und so, kannst du ja auch alles, und ich weiß auch noch, wenn es geregnet hat, gab es dann, also gerade so im Sommer, wenn es dann längere Zeit mal nicht geregnet hat, und dann hat es wieder mal geregnet, dann hast du wirklich wie so ein Ölfilm in die Abgüsse laufen sehen. Also, was ich meine, so wie wenn du sonst so ein Ölfilm...
Ich weiß, was du meinst.
Ich weiß nicht,
gibt's Rainbow Shine,
ja, genau,
oder so.
Und nee, meine
so
Mutter...
Ich jetzt gerade genannt. Geiler Begriff.
Oder? Geil, ja. Fast so gut wie Kindergärtner. Und meine Mutter hat auch immer mich fast schon angeschrien, wenn es darum ging...
Und dein Vater dich geschlagen.
Wenn es darum ging, die Wäsche schnell reinzuholen, weil der Wind...
Weil sonst lila wird.
Nee, ohne Scheiß. Der Wind hat sich gedreht und dann hat sich so Asche auf die Bettwäsche gelegt und dann musste ich die Wäsche schnell reinholen. Das weiß ich auch noch. Und übrigens, das wollte ich vorhin noch erzählen, als du von deinen Cojones berichtet hast, eigentlich alles zu tragen, auf was du Bock hast, was ich feier, finde ich super. Da fiel mir ein, warum das wahrscheinlich bei mir nicht so leicht ist. Das ist hat auch mit meinem Vater zu tun, weil der mein Outfit immer geratet hat, wenn man das so möchte. Und der hat, sagen wir mal, kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe mir 1992.
Aber das macht doch jede Eltern und das muss man doch immer. Das ist doch eigentlich schon fast ein Ritterschlag, also wenn die Eltern deine Sachen gut finden.
Okay.
Die sind ja eine ganz andere Generation. Ja,
absolut. Dann macht man
doch was falsch.
Philipp, ich bin total bei dir und ich bin ja auch kritikoffen. Aber ich kann dir kurz ich würde es fast traumatisches Erlebnis nennen,
du hast so eine schwere Kindheit gehabt. Ich habe manchmal echt Mitleid.
Als ich mir ein T-Shirt der Rockgruppe Guns N' Roses gekauft habe. Ich habe mir so ein T-Shirt gekauft von Guns N' Roses.
Ist ja inzwischen wieder der letzte Schrei, ne? So Guns N' Roses Shirts.
Damals hatte ich sogar das Shirt mit dem, wie hieß denn das Album nochmal, wo später das Cover verboten wurde. Wenn man da so man sah auf dem Cover damals eine nackte Frau mit runtergezogener Hose, alles aber so gezeichnet.
Welches Album? Ah, ich weiß so ein bisschen wie diese Gwendoline von den Ärzten vom
Artstyle. Genau. Und das gab's als Shirt. Das hatte ich. Und mein Vater sieht das und sagt so: Wie läufst denn du rum? Und ich weiß nicht, ob er Schwuchtel gesagt hat, auf jeden Fall irgendwie sowas in der Art. Du siehst aus wie Hitlers Katze, hat er dann gesagt zu mir. Und danach wurde ich auch immer als Hitlers Katze bezeichnet. Ist kein Scheiß jetzt. Und zwar auch in der Öffentlichkeit, ja. In der Öffentlichkeit. Vor Verwandten.
Hey, was geht mit deinem Vater? Hast du mit ihm noch Kontakt?
Sehr eingeschränkt.
Gut.
Überraschenderweise.
Sehr eingeschränkt. Oh Mann, ey. Ricky, ganz ehrlich, mir tut's echt weh, wenn ich die Sachen höre. Ich
find das Schlimme ist, wenn du das sagst, ist mir das so unangenehm. Also,
warum?
Ich weiß nicht, warum.
Ich meine das nicht so von oben herab,
oft dann
opfermäßig. Vielleicht ist es besser zu sagen, mir tut der Junge, ich habe das ja sogar mit mir selber manchmal, weißt du, aber dieser junge Ricky, den würde ich gerne in den Arm nehmen und drücken und sagen, Ricky, du hast besser verdient. Also auch diese Geschichten mit deinen Homies damals, so die.
Das war nur eine kurze Phase, muss man sagen. Also das.
Es ist egal, wir haben alle solche Phasen gehabt und die bei dir war eindeutig zu heftig.
Ja, aber ich sag mal so, dadurch habe ich natürlich auch, ich konnte mich dadurch auch entwickeln in eine gewisse Richtung. Ja, das ist merkwürdig, ich merke es gerade selber. Nee, also wenn ich das höre, wenn ich das erzähle.
In was für eine Richtung? Ich krieg nur Angst.
Ja, ich krieg ja selber, für mich ist das jetzt auch ein bisschen
unangenehm. Hast du schon mal Tiere getötet und im Garten vergraben zum Beispiel?
Nein, so das habe ich noch nie gemacht. Ich bin sehr tierlieb. Tiere.
Aber Menschen, da bin ich zum Tier.
Da muss ich gerade an den Badesalzfilm denken, als die vier Omas da vorne ihren Frankfurter Kranz gegessen haben und Obstler getrunken haben und sich über den Sohn einer dieser Damen unterhalten hat und sich immer gewundert haben, wo irgendwelche Klassenkameraden jetzt sind. Und dann wird der Sohn immer so gefragt: Was ist denn am liebsten mal, Junge? Blutwurst. Das war ja, es war eine andere Zeit. Badesalz, wie hieß der denn nochmal? Abutze, so hieß der Film.
Abutze, genau.
Ja. Es war braune Obi Simke. Kennst du den noch?
Nee. Ich weiß nicht mal, ob ich den gesehen habe, den Abruzze.
Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich nicht gut gealtert, aber es gab so ein paar Sprüche, die werde ich einfach nie vergessen. Also die zwei alten Frauen, die sich unterhalten, ob die Familie, die bei einem schweren Verkehrsunfall jetzt ums Leben gekommen ist, ob die in einem Chrysler saßen oder in einem Opel Simca. Also das ist für mich absolutes Comedy-Highlight gewesen hier in Deutschland für lange, lange Zeit. Ja, jetzt kann ich ja doch noch kurz erzählen, wie ich das zweite Mal mit dem Gürtel verprügelt wurde. Jetzt lasse ich alles raus. Das zweite Mal, da habe ich die Schule geschwänzt. Genauer gesagt die Berufsschule. Und zwar war es so, dass es eigentlich gang und gäbe war, dass irgendwelche Schüler die Schule mal geschwänzt haben. Also gerade diese Berufsschulunterrichtsgeschichte und so. Das war dann auch zu einem Zeitpunkt, als man von der Lehrerseite ja eigentlich einen Fick drauf gegeben hat, ob jemand da ist oder nicht. Also denen war das komplett egal, weil es waren natürlich viele dabei, die schon so 18 waren und sich die Entschuldigungen sowieso selber schreiben konnten. Und deswegen war das den Lehrern mehr oder weniger egal. Wenn sie halt dann die Prüfung verhauen, ist es halt das Problem der Lehrlinge. Dann habe ich einmal meinen ganzen Mut zusammengenommen, so ist es richtig, und habe gesagt, so jetzt gehe ich zum Arzt und sage, ich habe Fieber und mir geht's nicht so gut und dass ich halt jetzt vielleicht mal krank sein müsste. So, das Problem war, dass ich ein Kind, grundsätzlich war das selten zum Arzt musste und es der Ärztin, unsere Hausärztin, erstmal komisch vorkam, dass ich jetzt zum Arzt komme. Ja, dass da war sie sowieso gleich herhörig, ja, der ist doch sonst nie da, da muss ich gleich mal genauer gucken. Also ich bin jetzt kein Kind gewesen, das ständig mit irgendwelchen kleineren Erkältungen aufgefallen ist. Und auch im jugendlichen Alter musste ich ganz, ganz selten zum Arzt. Da hatte ich schon das Gefühl, dass sie wirklich mich sehr genau untersucht hat und dann entschieden hat, dass ich eine Woche zu Hause bleiben darf. Was mich grundsätzlich gewundert hat, weil ich eigentlich nur so 2-3 Tage rausschlagen wollte. Oder ich glaube sogar nur 2 Tage. So, und dann habe ich diese Woche bekommen, Urlaub nenne ich es jetzt mal, und habe mich dann immer wieder mit so ein paar Kumpels getroffen, die auch entweder die Schule geschwänzt haben oder gar nichts gemacht haben. Und wir waren immer bei einem Freund von uns, der hieß Sedat, und der hatte so einen Schlüsseldienst. Weißt du, wo du früher Schlüssel nachmachen konntest?
Kriminelle.
Ja, naja. Und er hatte jedenfalls einen Schlüsseldienst. Und da war ich dann. Und eines Nachmittags, ich glaube, es war sogar an dem Freitag, der letzte Tag, an dem ich krankgeschrieben war. Ich glaube, es war sogar der letzte Tag. Kam ich nach Hause und hat mich meine Mutter schon so vorwurfsvoll angeschaut. Und ich
hab mir erst mal gesagt. Wie alt warst du nochmal?
Da war ich. Schule musst ja. Da war ich so 16, 17 war ich da. Und hat sie mich sehr vorwurfsvoll angeschaut. Und ich muss irgendwie was gesagt haben, wie, was ist denn? Und dann hat sie schon so gesagt, das besprichst du mal nachher mit deinem Vater. Und das war dann schon immer.
Das sind die schlimmsten Worte eines jeden Kindes.
Genau. Und dann kam er. Und mein Vater war sowieso, also es war kein Leisetreter oder so. Der hat dann nicht irgendwie irgendeine Masche, dass er erstmal versucht, was aus mir rauszukitzeln.
Der ist
oder
direkt so. In den Kampfmodus gegangen.
Der hat die Tür aufgeschlagen und hat gesagt, wo warst du? Und dann habe ich erst mal blöd gestellt, wo soll ich denn gewesen sein? Wo warst du? Und dann ging das erstmal voll ab. Dann hat er mir, glaube ich, erstmal eine gezimmert. Dann habe ich schon.
Was heißt eine gezimmert?
Naja, so mit der flachen Hand halt eine reingeballert. Ja. Und dann habe ich gesagt, was soll das? Also dann habe ich mich versucht, erstmal so ein bisschen zu wehren. Und
hast du Geschwister gehabt?
Nee. Nein. Oh, jedenfalls keine, die überlebt haben. Und dann hat er mir gesagt, dass er meinen Chef getroffen hat. Ja. Und mein Chef hat sich danach erkundigt, wie es mir ginge. Weil du musstest ja, wenn du dich hast krankschreiben lassen in der Berufsschule, die Krankmeldung in der Schule und auch beim Arbeitgeber abgeben. Ja. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hat mein Vater meinen Chef getroffen und wie man es halt so macht, Mensch, wie geht's um deinen Sohn? Und er hat aber Gott sei Dank noch mitgespielt und hat so gesagt, ja, geht schon besser. Der wusste mehr oder weniger gleich, was los war. Und
aber immerhin das gibt einen Bonuspunkt.
Naja, es ging ihm mehr darum, dass er sein Gesicht nicht verliert. Weißt du, dass sein Sohn jetzt der
Schande über die Familie
gebracht. Genau, so in der Art. Und dann weiß ich, dass er auf jeden Fall wieder, ich weiß nicht, ob er seinen Gürtel ausgezogen hat oder irgendwas. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du das machst jetzt, wenn du mich jetzt mit dem Gürtel irgendwie schlägst, dann hau ich hier ab, das war's für mich. Ich will von euch nie wieder irgendwas sehen. Und dann kam meine Mutter dazu und dann wurde es etwas dramatischer, weil meine Mutter dann angefangen hat zu weinen, weil mein Vater hat sich davon natürlich jetzt nicht unbedingt beeindrucken lassen, dass da so ein 16-Jähriger sagt, ich gehe jetzt und will von dir nie wieder was wissen. Und ich lache jetzt übrigens nur, weil es mir eigentlich wahnsinnig unangenehm ist und ich versuche, ja, das irgendwie damit zu überspielen. Und ich weiß, dass er, ich glaube, zwei oder dreimal da mit dem Gürtel dann noch versucht hat, mich zu treffen. Hat mich aber nicht getroffen und ich bin dann halt einfach gegangen und irgendwann bin ich natürlich dann wiedergekommen, aber jetzt nicht am nächsten Tag. Ich glaube, ich war dann 2-3 Tage bei einem Kumpel, 2 Tage auf jeden Fall, eben bei jenem Zelat und dann am Montag bin ich
beim Wiederkommen gab es dann nochmal Stress oder habt ihr dann einfach Silent Treatment
gegen gar nichts mehr geredet, erstmal so eine Zeit lang. Und ja, jetzt kommt ein Satz, ja, den hört man natürlich vielleicht allzu oft, wenn es um solche Menschen geht. Es war auch nicht alles schlecht. Weil mein Vater
ja, natürlich ist ja auch so. Es wäre auch echt zu hart, wenn er dich nur geschlagen, angepisst, beleidigt, erniedrigt hätte und
man muss
im Garten sagen, hätte schlafen lassen.
Also ich muss wirklich sagen, ich glaube auch, dass ich manchmal echt auch schwierig war, ja, weil ich ein sehr hyperaktives
typisch,
Kind war.
Typisch Opfer, du suchst die Schuld bei dir. Das musst du nicht machen. Niemand hat verdient, dass man ihm im Gürtel schlägt. Aber ja, jeder wurde geschlagen. Meine Oma hat mein Vater, bei der Familie meiner Großeltern jemand gebettnässt hat, wurde er mit dem Gürtel gehauen. 10 Schläge oder 20 mit dem Gürtel auf den blanken Arsch. Und wenn du Aua gesagt hast, gab es noch 3 extra.
Ja, also ich kann, was ich mir seitdem ich selber ein Kind habe, habe ich mir immer die Frage gestellt, wie konnte der das überhaupt machen? Also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich meine Tochter schlagen würde. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also ich möchte auch nicht herausfinden.
Deine Tochter ist auch nicht so frech, unverschämt.
Aber mit 9, ich war, also wo er das damals mit 9 gemacht hat, das war Quatsch, was er da gemacht hat. Das war einfach nur dumm. Und auch das, wo ich Schule geschwänzt habe, ich meine, wir reden hier von Schule schwänzen. Ja, also man muss es ja alles ein bisschen in Relation setzen. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, nicht sonst
was. Du hast kein Mädel vergewaltigt oder was
weiß ich. Ja, das ist ja jetzt dann nochmal das andere Ende der Skala, aber es gibt ja
schon
Dinge, wo du sagst, okay, jetzt reicht's hier mal oder was weiß ich, du klaust Geld.
Was ich so komisch finde, du warst 17, ich finde, da ist es so viel zu spät, um noch so drastische körperliche Strafen zu verhängen.
Das war aber zu dem Zeitpunkt jetzt nicht gang und gäbe oder so. Wie gesagt, nochmal, das gab vielleicht 2, maximal 3 Fälle, die so eklatant waren, dass ich sie überhaupt noch weiß und schildern kann. Alles andere, dass du mal so eine gewischt bekommst, war ja wirklich damals fast schon normal. Ich möchte es jetzt hier nicht marginalisieren, sondern es ist für mich zur damaligen Zeit anders einzuordnen als heutzutage. Es ist einfach so. Also,
ja, ich verstehe es.
Ich finde es nicht richtig. Ich finde es nicht richtig, aber also wenn du damals, damit meine ich jetzt die 90er, Mitte der 90er, wenn du dazu irgendjemanden gesagt hättest, hey, weißt du was, mein Vater hat mir eine geklebt. Da hätte überhaupt keiner gewusst, was dein Problem gerade ist. Weißt du? Und wenn du noch gesagt hättest, ja, weißt du warum? Jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Ich habe ihm eine Mark aus dem Geldbeutel geklaut oder so. Wenn du das gesagt hättest, da hätte jeder gesagt, ja klar, klebt er dir eine. Also, weißt du, ich meine, das war irgendwie eine andere Zeit. Da hat sich auch was getan. Und dazu kommt, dass mein Vater halt in prekären Situationen, in einer prekären Situation groß geworden ist. Sein Vater hat seine Mutter verlassen, sitzen lassen mit 7 Kindern. Ja, die Mutter musste jeden Tag von morgens bis abends arbeiten gehen, um halt irgendwie Kohle zu bekommen, um die Kinder einigermaßen über die Runden zu bringen. Und die haben sich mehr oder weniger selbst erzogen, in Anführungsstrichen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du dann in so einem, in so einer Situation, da ist es einfach so, der Stärkere überlebt ein Stück weit. Weißt du, also auch zwischen den Brüdern und so. Weil das sind alles, wenn du die sehen würdest, da scheißt du dir schon in die Hose einfach. Das sind einfach alles 1,90 Kanten, richtige Brecher. Und was die gemacht haben, war halt, die haben sich die Nächte um die Ohren geschlagen und haben in diversen Clubs als Türsteher gearbeitet. Weil sie sich halt vertrauen konnten. Es waren halt Brüder. Weißt du,
ich wusste nicht, aus was für Verhältnissen du kommst.
Ja, es hat sich ja dann geändert, als ich hier in den Westen, in den Glorreichen gekommen bin. Mein Vater hat, glaube ich, einfach nur nach Anerkennung gestrebt immer und hat die nicht durch
Ja, aber nach Anerkennung streben, ich finde auch mit der Zeit, ja, auch auf die Zeit gesehen, es ist einfach. Also er wird seine Gründe dafür gehabt haben, wie gesagt. Also man wird, es gibt immer Gründe und man gibt immer auch was weiter wahrscheinlich, aber nur weil jemand nach Anerkennung strebt, muss er nicht zum Dorfschläger werden und Türsteher und was weiß ich was.
Nein, also er war jetzt nicht so, dass er Leute unterwegs irgendwo abgepasst hat und gesagt hat, hey, gib mir deine Schuhe.
Nein, aber es gibt Leute, die, nein, aber das ist, jeder Dorfschläger sagt das übrigens von sich oder jeder Schläger sagt, ich fange nie an, die Leute kommen zu mir oder das sind dieselben, die Jugendlichen, die eine Waffe haben, die sagen auch mal, hey, ich brauche eine Waffe, weil, aber genügend andere, denen ist das nicht passiert. Ganz kurz zum Thema Schlagen noch, weil ich muss, das Essen ist schon lang gekommen.
Also jetzt so langsam reicht's mir. Ich kann doch nicht jedes Mal hier aufrufen, dass man bei Patreon irgendwie spenden soll und du sagst nach 53 Minuten und wenn ich das schneide, ist es wahrscheinlich nach 45 Minuten, dass die jetzt zum Essen gehen muss.
Nein, du schneidest übrigens gar nichts. Dieses zwei, dreimal, wo man dann einen Satz, den habe ich auch immer wiederholt, du musst gar nichts schneiden, du kannst jetzt deine Tonspur nehmen. Ich will aber noch über Kevin Holland sprechen.
Kevin Holland. Das ist doch wieder Holland. So eine Patriot.
Der Kevin aus Holland. Nein, jetzt ohne Witz. Hast du den Kampf gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe dir auch diese eine geile Doku nochmal verlinkt, wo man sieht, wie ghetto der Kevin Holland ist. Aber ich muss sagen, dass der Kampf, dass ich dann echt gedacht habe, das erinnert mich ein bisschen an mich beim Basketballspielen. Ich habe auch immer getrashed. Trash Talk war für mich mindestens genauso wichtig wie das Spiel selber. Und ich muss sagen, ich liebe es. Ich finde es aber bisschen schade, dass man zumindest den Eindruck, wahrscheinlich zu Unrecht, es ging einfach nicht besser, er hat einfach keinen Weg gefunden gegen das Wrestling, aber ich finde, er hat fast zu, selbst für mich zu viel geredet, also ich habe gedacht, aber ich fand's so geil, ich fand's so cool, wie er Khabib so, hey, come on, give me some advice, und er hat ihn immerhin zu Boden gebracht, das hat noch kein anderer geschafft, er hat ja einen Takedown geschafft, und ich fand den Kampf auch trotzdem einen guten Kampf, aber dass er kein Rezept hatte gegen die Takedowns und da, ich finde auch, dass er sich eigentlich sogar gut geschlagen hat am Boden, ne? Muss ich sagen, aber er punktemäßig halt dann nicht. Aber ich finde, man hätte auch bei so vielen Takedowns und in vor allem in Full Guard unten liegend, hätte er wesentlich mehr Damage bei anderen oder kriegen müssen, können, dürfen, sollen. Und ich frage mich, viele haben ihn jetzt so ein bisschen abgeschrieben, hey, Kevin ist halt einfach nur da for the fun und so und der hat gar nicht den wirklichen Willen oder das war einfach eine Nummer zu hoch für ihn und der ist kein Champion-Material. Und ich weiß nicht, siehst du das auch so? Weil ich finde, nur weil er einen so einen Kampf hatte, würde ich ihn noch nicht abschreiben. Ich finde, er hat extrem viel Soul und ich mag's, dass er so viel labert. Das ist halt bei ihm so eine Sache wie bei Conor, diese ganze Pressescheiße und was weiß ich immer Ding war. Ich find's schon großartig, wie er ihm die ganze Zeit zugequasselt hat.
Ja, schwer, weil ich glaube, er hat eine eigentlich coole Einstellung zu dem Sport, weil er sagt ja, er möchte einfach Spaß haben. Für ihn ist das mehr oder weniger wie so eine Trainingssession mit Kumpels. Und da sagt er, win, lose or draw, Hauptsache ich kann lachen und hab meinen Spaß. Und wenn du den Sport so annimmst, dann ist das für dich okay, so einen Kampf zu haben, wie am Samstag. Damit kommst du dann klar. Aber wenn man sieht, dass er durchaus gute Skills hat in Sachen Striking und so und auch in Sachen Jiu-Jitsu echt gut ist, dann ärgert es einen so ein Stück weit, dass er das Potenzial verschenkt. Wenn du siehst, da ist was da, aber
aber die Frage ist, hat das Potenzial verschenkt, nur weil er halt nebenbei noch geredet hat? Oder hätte er, wenn er jetzt angestrengt geguckt hätte und die ganze Zeit, hätte man gedacht, ah ja gut, das war halt einfach mal nicht sein Tag? Oder ist jetzt, dass jeder denkt, oh ja, er hat die ganze Zeit geredet, er nimmt es einfach nicht ernst?
Naja, du musst halt schon sehr fokussiert sein bei diesem Sport. Das ist halt einfach wichtig. Und wenn du genügend Kraft hast, am Boden liegend mit deinem Gegner und mit Kommentatoren und mit anderen Kämpfern, die am Oktagon sitzen, zu reden, dann könnte man sich vielleicht auch überlegen, ob so eine Body Triangle und Full Guard und einfach nicht versuchen, sich aus der Situation zu befreien, ob das so sinnvoll ist. Nutz doch die Kraft, die du dann offensichtlich hast, die Luft, um dich aus dieser Situation zu befreien, weil
am Anfang ist ihm das ein paar Mal beinahe gelungen. Er hat sowieso, finde ich, ein ganz schön geiles, ich nenne es jetzt mal neue Wortschöpfung, Purzelbaum-Game. Aber er ist halt dann doch immer wieder auf dem Rücken gelandet. Du weißt, was ich meine.
Ja, er scrambled dann am Boden, so nennt man das im Wrestling, und versucht sich dann so zu befreien. Das stimmt, das macht er ganz gut. Aber er hat halt immer die Situation mehr oder weniger heraufbeschworen, indem er sehr, ich sag mal, hüftsteif vor Bronson stand und einfach überhaupt nicht die Takedowns verteidigen konnte. Und wenn ich das weiß.
Ja, und das ist auch komisch, dass das selbst in der fünften Runde noch passiert ist, dass er nicht gelernt hat und gedacht hat,
das unterschätzt man leicht, weil du halt wirklich mit Derek Bronson hast du einen richtig extrem guten Wrestler, der natürlich in der UFC mittlerweile auch den Ruf eines Knockout-Artist und so, ist er auch, hat viele, der hat die meisten First-Round-Knockouts in der Middleweight-Division von allen UFC-Kämpfern auf seinem Konto zu verbuchen. Er hat die drittmeisten Siege, nur Michael Bisping und Anderson Silva haben mehr Siege in der Middleweight Division in der UFC. Das heißt schon was, das ist schon ein fettes Statement. Aber er ist trotzdem so backgroundmäßig ein extrem guter Wrestler. So, und das Ding ist halt, das ist ja in Ordnung, dass dich jemand zu Boden bringt, aber du musst da eine Möglichkeit finden, wie du da unten zumindest mal dafür sorgst, dass die Punktrichter, sage ich jetzt mal, das Gefühl haben, du kannst dich hier verteidigen und hast die Möglichkeit, dich zu befreien und versuchst halt irgendwie was. Und wenn es nur eine Submission ist, die du mal versuchst, aber da kam ja auch nichts. Also ab und zu hat er mal nach dem Arm gegriffen und so, aber das war so vorhersehbar, das hätte, glaube ich, jeder verteidigen können. Und ich finde es einfach nur schade, weil du siehst den Kämpfer, du siehst das Potenzial, was er hat und er ruft es halt nicht so richtig ab. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt runtergeht in die Welterweight Division. Könnte sein, dass das echt der Move ist, den er machen sollte. Weil er doch schon relativ klein aussah gegen Derek Bronson. Und das kommt natürlich noch mit dazu. Du hast schon den Unterschied gesehen, so körperlich einfach. Wenn Bronson drauf lag, das hatte schon was von
Gewichtsunterschied. Ja, genau. Wie viel Gewichtsunterschied war es denn? Weißt du es zufällig noch?
Also mit welchem Kampfgewicht sie dann im Oktagon standen, das weiß ich nicht. Aber so vom Anschauen her würde ich sagen, dass Bronson wahrscheinlich 10 Pfund schwerer war. Einfach so, weißt du, so vom Anschauen her. Aber beide haben das Gewicht ganz normal gemacht. Also da gab es ja nicht irgendwie so ein Catchweight oder so. Aber ich würde, wenn ich ihm eine Empfehlung geben könnte, würde ich ihm empfehlen, ein besseres Team zu wechseln. Nichts gegen Travis Lufer. Das ist ein guter Kämpfer. Aber einfach, um mal was Neues mit reinzubekommen. Weil ich glaube auch, dass sie sich daran gewöhnt haben, dass er so dieser Fun Guy im Oktagon ist. Und man muss ja.
Na, ich meine, er hat der Fun Guy, der 5 Kämpfe gewonnen hat in einem Jahr.
Ja. Der Fun Guy heißt ja nicht, dass er nicht kämpfen kann. Das Ding ist aber, dass Kevin Holland ja schon immer so unterwegs war. Also es gab zum Beispiel mal einen Kampf, der wurde abgebrochen, weil der Ref gesagt hat, der Holland, der labert zu viel.
Was absolut lächerlich ist.
Ja, natürlich ist es lächerlich. Und,
Dana White wollte ihn nicht, weil er so viel geredet hat. Und hat ihn dann sacrificen wollen, weil keiner von diesen komischen aspiring new UFC-Fighters einspringen wollte. Und dann haben die ganzen Celebrities ihn so gedickt, dass dann Dana White gedacht hat, ja scheiße, der ist ja doch besser, als ich dachte.
Hey, ist halt schon unterhaltsam.
Voll!
Wurde dann in der letzten Runde zu Boden wrestelt und sagt, hey, ich hab's euch gesagt. Und der feiert sich da voll dafür, dass er jetzt der Erste war, der Bronson.
Ist der Deadpool unter den UFC-Fightern, der die ganze Zeit während er macht noch geile Sprüche klopft. Und ich bete, dass Dana White, ich mag ihn immer weniger, gerade wenn ich solche Sachen mitkrieg, dass Dana White jetzt nicht ihn abschreibt.
Sondern, nein, der wird die Möglichkeit weiterbekommen. Er hat sich ja jetzt schon mehr oder weniger einen Namen gemacht durch diesen Main Event. Die Leute werden auch wieder einschalten, wenn er das nächste Mal kämpft, egal in welcher Division. Der ist unterhaltsam, Punkt. Die Leute schalten wegen solchen Kämpfern ein, das ist einfach so. Und der wird auch mit Sicherheit wieder eine Möglichkeit haben, auf einer Maincard zu kämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein nächster Kampf auch wieder ein Main-Event-Kampf ist, aber er wird auf einer Maincard stehen, wahrscheinlich bei einer Pay-Per-View-Veranstaltung, um dann einfach, was weiß ich so, als zweiter Kampf auf der Maincard oder so, da könnte ich mir das gut vorstellen. Und das macht auch deutlich mehr Sinn, als ihm jetzt nochmal so einen Main-Event-Spot zu geben. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber was mir besonders gut gefallen hat an der Fight Night, war der Kampf zwischen Adrian Yanez und Gustavo Lopez. Kannst du dich noch an den Kampf erinnern?
Ich habe sie alle gesehen.
Das war sehr beeindruckend. Dritte Runde, Finish war das von einem ziemlich slicken und gut kämpfenden Adrian Yanez. Also richtig interessanter Kämpfer. Auf den habe ich Bock.
Ich habe natürlich auch die Baus, wenn man es holländisch aussprechen würde, das hat mich irgendwie schon sehr interessiert, dass ein Pärchen zusammen zum ersten Mal beide haben sie verloren.
Was sagst du zu Montserrat, die heißt doch gar nicht Ruiz mit Nachnamen, die heißt mit Nachnamen Montserrat, wie heißt die denn?
Die Mexikanerin, die mit dem Schwitzkasten
Conejo,
die ganze
genau.
Zeit.
Conejo
hieß sie. Ein Move, ich habe an Ronda Rousey denken müssen.
Ja,
aber
sehr gut.
Ich meine, aber wenn es klappt, dann klappt es halt. Weißt du, was
aber grundsätzlich.
Aber sie war sehr aggressiv.
Also, ich muss ganz ehrlich
sagen. In ihrer Art.
Das ist.
Ach, du findest sie geil, oder was? Oder wo, in welche Richtung?
Also, ich finde, das ist eine äußerst attraktive Frau. Ich finde nur, wenn eine Frau so extreme Tätowierungen hat, würde mich halt immer die Geschichte dazu interessieren. Also,
ja, ja, genau. Mit dem House of a Thousand Corpses Clown genau. Und dem Pennywise und so. Wie morbide ist sie? Wie gestört ist sie?
Genau. Also, ich meine, das ist gar nicht so, dass ich das verachte oder sonst irgendwas, nur dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Ich weiß halt nur, oder ich vermute, es gibt eine Geschichte dazu und ich will mehr über diese Frau wissen, weil die wahnsinnig interessant ist.
Mann, ich glaube einfach, dass die geil findet, ja, diese bösen.
Die ist interessant. Guck mal, die durfte nicht mehr weiter beim Wrestling mitmachen, also beim Ringen, weil sie ihre Gegnerin immer ins Gesicht geschlagen hat. Da gibt es schon eine Geschichte. Also
nee, ich glaube, dass sie interessant ist, weil ich finde immer interessant, wenn man sagt, hey, das ist ihr einziges Mittel oder sein einziges Mittel. Also wenn die Bench, der Corner, das schon 100% weiß und sagt, hey, das ist das Einzige, was du verteidigen musst. Und der Person, es ist wie bei Rondas Armbar. Und trotzdem gelingt es ihr, ist jede Runde meines Erachtens so geendet.
Ja, aber das hat was mit Skill zu tun, also der Gegnerin.
Ja, aber das meine ich. Ja.
Also die musst du halt jetzt mal gegen eine bessere Gegnerin stellen, ob sie da auch mit durchkommt. Man muss schon sagen, der Grip, den sie gehabt hat beim Headlock, war beachtlich und vergleichbar mit Ronda Rouseys Headlocks, weil sie war auch so eine Headlock-Queen. Also sie hat ganz oft Takedowns einfach nur über pure Gewalt durchgezogen und über den Grip, den sie hatte, aber trotzdem auch mit guter Technik. Die fehlt jetzt hier Montserrat so ein Stück weit. Aber ich finde sie selber als Kämpferin interessant und mich interessiert es auch, ob sie halt diesen Stil gegen andere Frauen so durchziehen kann. Also ich fand es cool. Also ich habe sie vorher nicht so auf dem Schirm gehabt und fand es echt cool. Also mir hat der Kampf so auch gefallen über drei Runden, obwohl man ja oft sagt, dass Grappling über drei Runden langweilig sein kann. Fand ich jetzt in dem Fall nicht. Also weil
ich fand es beachtlich, wie die Bice, Entschuldigung, versucht hat, sich rauszudrehen. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder sie walkt praktisch weg und kriegt das Knie rum und kriegt sie auf den Rücken, ja. Oder sie hat versucht, auf alle Viere zu gehen, wobei sie so extremst ihren Kopf verdreht hat, dass ich gedacht habe, ob sie irgendwann so weit geht, sich selber praktisch zu töten. Weißt du, also, dass sie praktisch mit dem Becken versucht, aufrecht zu stehen. Das fand ich ein interessantes Game. Aber ist es bei dir eigentlich auch so, dass wenn du so einen Kampf, die einzelnen Kämpfe anklickst, bei mir dann morgens auf MMA-Share?
Ja, bei mir laufen sie ja durch. Also ich guck's ja auf UFC-TV.
Okay, weil ich sehe ja direkt, ob ein Kampf, also zum Beispiel der Schwergewichtskampf, den ich übrigens sehr schwach fand. Ich finde es einfach, ich weiß auch nicht, ich mag diese
Fettsäcke. Tai Tuivasa?
Ja.
Ich fand skillsmäßig von Tai Tuivasa echt ein guter Kampf.
Ja, aber trotzdem finde ich es jetzt nicht, aber wenn ich dann schon sehe, dieser ganze Kampf mit Ansage und allem dauert 8 Minuten, dann weiß ich, okay, das wird ein First-Round-Knockout. Ich habe jetzt schon Lust drauf. Das finde ich immer geil. Als wenn ich sehe, 25 Minuten.
Das mache ich ganz gern auf UFC oder auf dem Fight Pass. Da gehe ich dann ganz oft zu diesen alten WEC-Events. Und also das waren noch die auf irgendwelchen Parkplätzen stattfanden. Und dann Open Air und so, also natürlich. Und wirklich mit so einer Billo-Kamera, Handkamera gefilmt. Und wenn ich dann sehe, eine Minute 13, dann weiß ich schon direkt, okay. Und dann siehst du meistens zwei Typen von der Figur her so wie ich und du. Also gewöhnlich meine ich damit.
Also einer sehr sportlich, einer eher gerade im.
Ja, you can suck my dick. Und dann.
Ich meinte dich mit dem Sport.
Ja, ja. Und dann siehst du halt, wie es so losgeht. Und du denkst so, okay, da geht nur 1 Minute 30 der Kampf. Und merkst schon nach 45 Sekunden, okay, es geht wahrscheinlich deswegen nur 1 Minute 30, weil der eine schon nach 45 Sekunden kaum noch stehen kann, weil er außer Puste ist und einfach nicht gut trainiert ist. Das hat dann sowas von Kirmesboxen oder so. Das ist ganz unterhaltsam. Aber wenn ich die Cards gucke, fange ich meistens mit der Main Card an. Und wenn ich die durchgeguckt habe, also da fange ich dann beim ersten Kampf an, bis hin zum Main Event, und wenn ich den dann durchgeguckt habe, dann überlege ich halt oder spreche das mit der Familie ab, ob wir jetzt noch Zeit haben, und dann gucke ich mir die Undercard an. Aber die ist nicht mehr so wichtig, wie sie früher für mich war, muss ich dazu sagen. Weil einfach aus Zeitgründen. Ja. Manchmal gucke ich es dann auch nach, manchmal einen Monat später, manchmal zwei Tage später.
Ich finde immer noch, du musst den einen Kampf sehen, der war so geil.
Ja, ich hätte mir auch fast mal angeguckt diese Woche, aber dann bin ich ja laufen gegangen und das Thema müssen wir noch ganz kurz anreißen. Das ist mir scheiße,
oh ja, genau, das ist gut, dass du sagst, nein, das möchte ich auch hören.
Ich habe sogar, weil du letzte Woche hast du bemängelt, dass es keine Weigh-In-Musik gibt hier. Ja. Die habe ich jetzt sogar rausgesucht.
Aber Way kommt erst nächste Woche.
Nächste Woche wird erst gewogen. Aber vielleicht willst du ja die Musik mal, heute schon.
Aber du gehst nicht heimlich auf die Waage, oder?
Nein. Ich bin seit letzter Woche Montag nicht mehr auf der Waage gewesen. Aber willst du mal die Wayne-Musik hören? Nee, erst nächste Woche.
Aber hallo, natürlich.
Willst du jetzt schon hören?
Nein, wir müssen, aber sag mal, wie läuft es denn beim Laufen?
Ja, also der erste Tag, Mittwoch ging es los, mit 3 Kilometern. Und da musste ich mich wirklich, also das war ganz schlimm, da überhaupt erstmal die Laufschuhe wieder anzuziehen. Also wirklich ganz schlimm. Mhm. Und dann bin ich losgelaufen und ich habe damit gerechnet, dass mir so nach 10 Metern direkt alles wehtut. Knöchel, Knie. Mhm, und genau das Gegenteil war der Fall. Es fühlte sich eigentlich so an, wie wenn ich früher losgelaufen bin und 10, 12 Kilometer laufen wollte. Also ganz normal. Also ich hab mich überhaupt nicht schlecht gefühlt so nach den ersten, ich sage jetzt mal 500 Metern. Und bin viel zu schnell losgelaufen. Das habe ich dann aber direkt gemerkt. Also meine Pace.
Immer ein großer Fehler. Immer lieber Pace. Es ist nicht sogar so, dass ich nochmal als Tipp dir mitgeben möchte, auch noch immer noch für die nächsten Wochen. Pace ist nicht nur unwichtig, sondern vielleicht andersrum, es ist wichtig, dass du nicht überpacest, sondern dass du ganz gemütlich, es zählt wirklich nur die Zeit auf den Füßen, ganz, ganz, ganz gemütlich laufen. Aber erzähl weiter.
Das sage ich mir auch immer, muss ich dazu sagen. Aber das, also du fängst halt an zu laufen und es fühlt sich gut an, so wie du jetzt läufst und merkst ja erst so nach, also in meinem Fall jetzt nach einem Kilometer, dass du vielleicht nicht ganz so schnell laufen solltest, weil du eben noch in meinem Fall 2 oder 3 vor dir hast. Egal, ich bin dann weitergelaufen und ich sag mal so nach der Hälfte, also nach 1,5 Kilometern, habe ich so gedacht, scheiße, das wird nichts mehr mit dem Laufen, ich bin viel zu unfit, es stellte sich auch nicht dieses gute Gefühl ein, was ich sonst kannte beim Laufen, so nach einer gewissen Zeit, war's dir einfach egal, dass du gelaufen bist, du bist halt einfach weitergelaufen, all das fehlte komplett und ich habe die ganze Zeit auf so einen Moment gewartet, wo ich dachte, jetzt fühle ich mich gut. Ich habe dann auch wieder Bock, 2 Tage später wieder zu laufen. Das fehlte alles. Das kam erst, als ich völlig erschöpft nach 3 Kilometern, also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es war so, bei mir hier ankam, mich in die Küche gestellt habe und ja einfach auf Strava geguckt habe und mir die Strecke nochmal angeschaut habe, die ich gelaufen bin. Ja. Dann habe ich so das Gefühl, ey, das war schon gut, dass du es jetzt gemacht hast. Da habe ich mich danach dann gut gefühlt. Und das war schon mal wichtig, um dann 2 Tage später erneut zu laufen. Da war es dann schon viel besser, da ging es mir richtig, also wirklich richtig gut auch beim Laufen, das fühlte sich einfach fast schon leicht an, muss man sagen, das, weißt du, beim zweiten Mal schon, deswegen habe ich dann auch beim dritten Mal direkt mich dafür entschieden, die Strecke etwas zu vergrößern, ich weiß, dass es nicht unbedingt mega schlau ist und dass es auch schnell nach hinten losgehen kann, aber wenn du beim zweiten Lauf wirklich schon das Gefühl hast, Mensch, ich könnte jetzt locker noch mal 2 Kilometer mehr laufen, dann warum sollst du jetzt dann nochmal 3 Kilometer laufen?
Ja, und bei den Abständen, also wenn's so, wenn du jetzt nicht auf einmal 15 Kilometer läufst,
nee, oder
direkt 10, 4,5 ist völlig okay.
Aber da muss ich sagen, bei den 4,5 war es dann auch wirklich wieder gut. Ja, also das war dann der dritte Lauf, 4,5, da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, passt. Also das war dann so, dass ich gesagt habe, es hätten jetzt nicht unbedingt 6 sein müssen, gebe ich ehrlich zu. Aber trotzdem gleich Lust gehabt, irgendwann wieder dahin zu kommen bei 6, 7, 8. Also, weißt du, Bock, sich zu steigern.
Ja, geil.
Sehr gut. Das fand ich auch gut. Problem bei der ganzen Sache jetzt, ich habe dir jetzt erzählt, wie es mit dem Laufen so sich anlässt, aber mit dem Essen, das ist noch nicht so richtig.
Das kommt irgendwann. Es kommt auch, glaube ich, es ist auch zusätzlich noch gerade sehr kalt. Da neigt man eher zum Comfort-Fressen als, ist bei mir gerade nicht anders. Wenn die Sonne scheint, dann bist du eher mal bereit, auch abends mal einen Salat zu essen oder mehr Obst zu essen.
Melone ist das, was mir fehlt. Also für mich ist das.
Ich liebe Wassermelone.
Ja, das ist für mich das Beste.
Ich habe mal so ein Ultra gelaufen, ein Trail-Ultra, und da gab es nur 2 Verpflegungsstationen auf 55 Kilometern. Und bei der ersten gab es Wassermelone und ich war sowieso schon so ausgedurstet, ey, und das hat so gut geschmeckt, diese Wassermelone, das gibt es nicht. Ich habe so viele Stücke Wassermelone reingeballert. Wassermelone ist sehr gut.
Das hilft mir brutal
zum Laufen.
Weil da reicht mir wirklich aber ein Salat und Zucker. Wassermelone. Ja, gut, aber das ist ja Fruchtzucker.
Ist auch Zucker, ist scheißegal,
ja,
was für Zucker.
Ja, aber jetzt wahrscheinlich gibt es da eine logische Erklärung von dir.
Nein, aber es ist auch, natürlich hast du da die Fibers mit drin und dadurch wird es ein bisschen anders verdaut, aber du musst auch nicht zu viel Obst
essen. Okay, ich sag dir was, als ich im vergangenen Sommer, da habe ich 12 Kilo abgenommen durch Rennradfahren und Ernährungsumstellung. Da habe ich jeden Tag so gegessen, dass ich meine Weight Watchers Punkte verbraucht habe und jeden Abend eine halbe, also wirklich so eine größere halbe Wassermelone. Das ist schon echt viel. Jeden Abend habe ich die weggeballert. Und habe trotzdem jede Woche, so würde ich sagen, jede Woche was abgenommen. Also die Wassermelone schlägt sich bei mir nicht so durch, muss ich sagen. Und die hat ja auch 0 Punkte bei Weight Watchers. Das kannst du ja essen, bis du dich übergibst, letzten Endes. Und also das hilft mir wirklich beim Abnehmen. Wassermelone ist echt gut. Aber die haben wir jetzt momentan nicht, deswegen muss ich das jetzt irgendwie so hinbekommen. Aber es fällt mir wirklich extrem schwer, mich bei der Ernährung einzuschränken. Und ich merke auch, wie ich mich ständig selbst verarsche. Also ich gebe die Punkte ein sehe dann zum Beispiel, jetzt habe ich noch 35 Punkte. Ja, morgens gebe ich ein, was ich so gegessen habe. Dann habe ich noch 35 Punkte. Dann komme ich nach Hause, esse erstmal einen Joghurt. Direkt 11 Punkte weg. Ja, das ist natürlich dann schon ein absoluter Hammer. Dann weißt du, okay, scheiße, jetzt habe ich nur noch 24 Punkte. Dann versuchst du irgendwie so ein Gericht zu finden, das ungefähr dem entspricht, was du dir heute eben machst oder was es halt gibt von Marlies Buhn und siehst, scheiße, es hat 19 Punkte. Dann hast du nur noch 4 oder 5 Punkte übrig und wolltest aber nochmal einen Joghurt essen. Dann isst du nochmal einen Joghurt und denkst dir, ja, egal, dann nehme ich das von den Bonuspunkten halt, die 7 Punkte. Dann hast du praktisch deine Bonuspunkte angekratzt, siehst, okay, jetzt habe ich noch 30 Bonuspunkte, ja, dann können wir auch noch Chips essen, dann sind die ganz weg, dann benutze ich die nämlich morgen nicht mehr. Und so komme ich ganz oft in die Situation, dass ich pro Tag, ich sag mal, statt meinen eigentlich wirklich vielen, ich habe eine sehr hohe Punktzahl mit 50 Punkte pro Tag, trotzdem komme ich dann auf 70 oder 80 manchmal. Ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen was ändern.
Das wird schon. Ja. Hey, aber ich muss jetzt, apropos Essen, ich habe seit heute Vormittag was beim türkischen Bäcker mir geholt und seitdem nichts gegessen und
ich freue mich jetzt, was zu essen.
Hey Leute, ja, aber wir haben ja auch länger gemacht.
Ja, genau, 10 Minuten haben wir jetzt mal richtig reingehauen. Mal also ich würde euch vorschlagen, diese Patreon-Spenden wieder einzustellen. Das wird eh nicht
halt 2 Stunden. Halt die Fresse, du Idiot.